Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Index, dem aktuellen Stadtmagazin auf Radio X 101,4 MHz 99,85 im Kabel. Mein Name ist Roman Wartreich und Thema der heutigen Sendung ist die Gesundheit. Gesundheitsreform und wie der Staat Gesundheit organisiert. Gesundheit ist doch eigentlich was wir alle brauchen. Mensch, Hauptsache man ist gesund, Frank, oder?
Ja, genau. Den Stoßseufzer, den kennen wir alle. Auch von endlosen Familiengeburtstagen, da geht's um das Reißen in der Hüfte hier. Da werden die besten Ärzte, darüber wird sich informiert. Und alle wissen auch, was wird einem gewünscht. Alles Gute und bleib gesund. Bleib gesund, Jung. Und wenn die Bild am Jahresende oder zu sonstigen Gelegenheiten Prominente und den Mann von der Straße befragt, dann ist auch klar, ich wünsche mir Gesundheit für mich und meine Familie. Das ist bloß ein bisschen blöd, dass einerseits, na klar, gesund sein ist eine feine Sache, weil ohne die Gesundheit ist ja vieles, was so in den Bereich des individuellen Interesses und Bedürfnisses fällt, relativ schwer zu machen. Ich meine, hast du es mit dem Rücken, ist es mit dem Lieblingssport nicht mehr so weit her, eine Allergie spricht dagegen, dass du irgendein Zeug nicht mehr essen kannst, worauf du aber Lust hättest, und auch das Magengeschwür ist nicht so gut, wenn du dir halt eine Torte reinhauen willst. Da kommt aber logisch dann schon eins raus. Und das steht im Gegensatz zu dieser Befassung mit der Gesundheit, die wir hier gerade ein bisschen kolportiert haben. Da kommt raus, logisch gesehen ist Gesundheit eine Voraussetzung. Die ist eine Bedingung dafür, für das, was man halt so will, was man möchte. Ja? Sie ist, gesund sein ist die Voraussetzung und lohnt nur dafür, dass man seinem Interesse und seinen Wünschen nachgehen kann. Nochmal den Unterschied zu dem, was wir da alle kennen. Da ist es immer auffällig, Gesundheit ist in diesen Redewendungen und in diesen Wünschen der höchste Zweck. Ein Zweck an sich, das ist ein Wert an sich. Das ist schon etwas, was man feststellen kann. Das steht ziemlich im Gegensatz zu dem, was ich gerade dargestellt habe. Nämlich, eigentlich sollte man sagen, na klar, dass man einigermaßen problemlos beieinander ist, das ist die Bedingung für alles, was man halt gern so machen würde.
Gesundheit wird in der Gesellschaft aber trotzdem ganz groß geschrieben und ganz viel gebraucht.
Ja, da muss man sich halt mal fragen, was da denn eigentlich los ist, ne? Wenn erstens Gesundheit immer dieses Objekt der besten Empfehlungen und Wünsche ist und zweitens darüber halt so diesem alleinigen Wert. Dem entnehme ich an erster Stelle, offenbar muss man sich um die Gesundheit in dieser Gesellschaft auch ständig Sorgen machen. Man muss also auch, es ist wohl so, dass dauernd die Gesundheit, wie es einem da geht, wie man körperlich beieinander ist, steht ständig auf dem Prüfstand. Man muss sich ständig fragen, geht's damit noch, klappt's damit noch hin? Da kann man dann zu sagen, das hat nichts mehr damit zu tun, dass wie in irgendwelchen Zeiten der großen Volksseuchen irgendwelche kleinen Keime halt riesen Volksteile dahin raffen. Das kann man auch gerade aktuell daran sehen. Naja, SARS mag ja eine garstige Sache sein und die es trifft, für die ist es nicht schön. Aber umgekehrt, naja, offenbar kann man sowas im Moment doch ganz gut eindämmen. Also die Natur, von Natur kommt das offenbar erstmal nicht, dass man ständig in dieser Sorge um die Gesundheit leben müsst. Andererseits gibt es schon so ideologische Hinweise auf etwas, in welche Richtung man da schauen muss. Immerhin kennt jeder, auch jedes Magazin und auch die besorgten Soziologenseminare und die Mediziner, die kennen die Sprache von den Berufs- und Zivilisationskrankheiten. Und daran ist eins in der Tat auffällig. Schaut man auf die gesellschaftliche Seite, dann fällt einem ja schon mit der Krankheit eine Art Existenzbedrohung auf. Die hat bloß nichts mehr damit zu tun, dass es eben von Natur aus gleich eine tödliche Bedrohung ist, wenn man nur mal einen Schnupfen kriegt. Nein, wer krank wird in dieser Gesellschaft, der steht doch in aller Regel erstmal vor einem Problem. Er hat mindestens einen Lohnausfall. Ja, auch bei gewissen Ausgleichszahlungen, die sind dann aber wieder geringer. Und wenn es hart kommt, sprich, das heißt erstmal bloß, wenn die Krankheit länger dauert, dann droht sogar der Verlust von was? Na, von der Einkommensquelle. Sprich, So werden auch nicht unmittelbar lebensbedrohende Krankheiten können so zu ganz existenziellen Fragen werden. Also würde ich daraus schließen, das wäre mein erstes kleines Zwischenfazit, es gibt einen gesellschaftlichen Grund für diese Bedrohungslage und für das, was du gerade gefragt hast, ne? Man braucht sie. Naja, klar, offenbar ist es so, dass man die Gesundheit braucht für etwas, was überhaupt nicht in den Bereich der individuellen Zwecke fällt, sondern weil sie für ein fremdes Interesse verbraucht wird. Das wäre erstmal das Erste, was ich daraus so schließe.
Fremdes Interesse verbraucht, das müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer beleuchten. Welches fremde Interesse wird denn Gesundheit hier verbraucht?
Ja, das kann man vielleicht kurz in so einem kleinen Kontrastverfahren, in so einem Vergleich mal darstellen. Jeder weiß, die Zeitungen sind voll, wenn die großen Skandale passieren, dass irgendwelche AKWs platzen, ne? Oder sonst wie Schadstoffen aus denen austritt. Der Sandoz-Unfall vergiftet den Rhein. Das sind alles so Momente, da wird ein gesellschaftlicher Grund skandalisiert. Nicht skandalisiert wird aber, und da kommen wir zu der Art des Gebrauchs, was alltäglich an ruinösen Folgen für die Gesundheit eigentlich mit diversen Erscheinungen des Arbeitslebens verbunden ist. Ne? Wer schwer heben muss auf dem Bau, hat also schnell mal Arthrose.
Du würdest sagen, Arbeit macht krank, Arbeit macht kaputt.
Ja, da will ich gleich nochmal drauf kommen. Zunächst mal klar, ne, zunächst mal fällt ja auf, man kennt es, ne, Wirbelsäulen und Augenleiden durch so Büroarbeit am Bildschirm, Herz, Kreislauf, Magen, Krankheiten durch Stress und Arbeitshetze. Da gibt's Namen für Managerkrankheit und in Japan hat man sozusagen stilvoll fortentwickelt zum Tod am Arbeitsplatz. Es gibt Schlafstörungen, Nervenleiden durch Schicht- und Nachtarbeit, Staublunge, Lärmschwierigkeit für Leute in der Schwerindustrie oder im Bergbau. Da über sowas wird auch ganz sauber Statistik geführt, was schon mal indiziert, damit rechnet man in dieser Gesellschaft. Das ist ganz normal. Und dann zu deiner Frage, naja, liegt das an der Arbeit? Scheint mir nicht sehr einleuchtend, weil wenn doch die Leute, die arbeiten müssen, die Nutznießer der Früchte dieser Arbeit wären, dann wäre es ganz und gar absurd und verrückt, irrational, im strengsten Sinne dieses Wortes, wenn sie sich dafür total kaputt machten, wenn sie dafür arbeiteten, bis sie einen Verschleiß erleiden, der im Leben nicht mehr reparabel ist. Das geht nicht, das macht keinen Sinn, das macht auch niemand, der im Hobby- und Heimbereich sich was erarbeitet, einfach aus Spaß an der Sache, der verschleißt sich auch nicht. Also von daher, ja, es hat was zu tun mit dem Arbeiten, mit dem, wie gearbeitet wird, aber es liegt nicht an der Arbeit selbst, die gibt es vorne wie hinten einfach nicht her.
Ja, dann noch die Frage, muss Arbeit kaputt machen? Also muss man sich bei der Arbeit ruinieren? Du hast eben gesagt, du könntest dir das möglicherweise anders vorstellen. Was ist es denn, was denn die Arbeit so verdreht, will ich mal sagen, dass man sich bei ihr ruiniert?
Naja, ich will da eine These in den Raum stellen, die ich dann im Folgenden mit zwei, drei Argumenten beweisen will. Die These ist die, es liegt nicht an der Arbeit selbst, die gibt es wie gesagt nicht hier, sondern es liegt an der Produktionsweise. Mit Produktionsweise will ich sagen, wie wird man hierzulande gezwungen zu arbeiten und ebenso davon und vor allem dafür zu nehmen, zu leben, ja? Das ist die Art, das ist die Produktionsweise, so will ich das nennen, und wir alle wissen, die hat hier einen Namen, das ist die Marktwirtschaft. Und da muss man sich die halt auch mal angucken nach den Bestimmungen, was heißt denn die für die Arbeit? Das Grundlegende, Auffällige ist daran, es wird gearbeitet für einen Gewinn eines Unternehmers. Wie steht dazu die Arbeit im Verhältnis? Na ja, zunächst mal ganz blöd. Gewinn stellt sich für einen Unternehmer, der zur Vermehrung seines Eigentums arbeiten lässt, ein durch möglichst viel Arbeit für möglichst wenig Geld. Ja? Es muss ein möglichst großes Pensum pro Stunde und möglichst viele Stunden gearbeitet werden. Das weiß ein jeder. Und weil wir es heute, also weil wir es vor zwei Sendungen schon mal sehr ausführlich hatten, will ich hier nur mal so auf ein paar aktuelle Belege dafür, dass es so in unserem Land zugeht, verweisen. Auf der einen Seite habe ich gestern vom Stoiber gelesen, dass er meint, 2-3 Stunden mehr arbeiten, um sich den Arbeitsplatz zu sichern oder den Lohn zu erhalten, also sprich eine Lohnsenkung im Prinzip durchzuziehen, das könne doch niemandem wehtun. Die Debatte angestoßen wurde ja vom Clement, als er sagte, die Feiertage, naja, müssen die sein, haben wir Deutschen nicht so viele. Und klar, nach der Aufregung von Kirchen spricht gerade niemand mehr über die Feiertage, aber ob nicht mehr gearbeitet werden könne? Doch, ne, darüber wird sich Gedanken gemacht. Oder man denke an den Metallerstreik im Osten. Ne, Arbeitszeitverkürzung war deren Losung, die ist nicht von dieser Welt. Also die erste Bestimmung, auf die ich da eingehen möchte, ist eben die, es wird gearbeitet für den Gewinn, die Bereicherung in fremden Händen und dafür muss möglichst viel und möglichst dauerhaft gearbeitet werden. Erste Bestimmung, die zusammenhängt mit der Produktionsweise. Zweitens, was das heißt, ist eigentlich auch jedem bekannt. Das heißt für einen Unternehmer, er will die Lohnstückkosten senken. Heißt, man muss mehr Stücke am besten in der gleichen Zeit herstellen, damit sich der bezahlte Lohn in mehr Waren und damit in mehr Gewinn darstellt. Ja? Das heißt, es muss schneller gearbeitet werden. Es muss intensiver gearbeitet werden. Es mag sein, dass durch bestimmte Techniken die unmittelbare körperliche Anstrengung dabei nachlässt, aber die Anforderung des Aushaltens, die Vereinseitigung der Tätigkeit, die nehmen mit Sicherheit und 1000%ig zu. Dass deswegen, wie gesagt, Lohnstückkosten, da will jemand in einer Konkurrenz mit anderen die Konkurrenten ausstechen, für seine Bereicherung seinen Gewinn, und darum muss eben sozusagen die Arbeit in diesem Sinne angespannt werden, wie ich es gerade gesagt habe. Eine andere Wirkung dieses Arbeiten und Arbeitenlassens. Kennen das alle? Anschaffung neuer Maschinerie, das heißt vornehmen, eine Investition, der Unternehmer schafft einen Arbeitsplatz. Und damit lässt sich dann in dieser Konkurrenz ein Preisvorteil am Markt herausschlagen. Das heißt aber auch, dieser Preisvorteil, der will ausgenutzt sein, bevor die anderen nämlich nachziehen, bevor die anderen wieder konkurrieren können. Also muss jetzt zusätzlich zum schnelleren Arbeiten, zur höheren Intensität, muss nämlich auch länger gearbeitet werden. Die Maschinen dürfen einfach nicht mehr stillstehen. Maschinenlaufzeiten ist immer der Titel, unter dem die Unternehmer damit an die Öffentlichkeit gehen. Das heißt also Überstunden, Schicht- und Nachtarbeit, ergo immer bereitstehen und schon wieder mehr arbeiten. Das tut, mal von der Seite her, das alles kann der Gesundheit schon nicht gut bekommen. Ganz und gar nicht. Und dann soll man so einen letzten Bereich, also der mir gerade noch als Argument dienen soll, nicht vergessen. Nach der Seite hin ist dann auch, wenn der Unternehmer in seinen Kosten eine negative Größe in Bezug zu seinem Gewinn hat, dann müssen die auch gesenkt werden, übrigens auch nach einer Seite, die heißt Arbeitsschutz. Ja? Jeder weiß, arbeiten, das ist in Industrien und auch in Großraumbüros mit Hitze, Staub, Lärm, Gift verbunden. Und das alles, die Arbeiter vor Folgen dieser Scheiße einigermaßen sozusagen in Schutz zu nehmen, in Anführungsstrichen, wird heißen, das sind Kosten, die möglichst gering sein sollen. Das heißt, das Höchste, was sowas hergeben muss, ist die Arbeit, die da geleistet wird für das Unternehmen. Die darf nicht drunter leiden. Die Arbeit her, solange sie das aushalten, aber allemal soweit schon. Nämlich dafür, dass sie billig bleiben.
Also ein kleines Fazit wäre sozusagen, jetzt schon zu sagen, nicht die Arbeit macht die Leute krank, sondern die Rentabilität, für die so eine Arbeit stattfindet. Ist das richtig, Andreas?
Ja, ich glaube, das, was Frank analysiert hat, lässt sich schon so zusammenfassen, weil man bemerkt, heutzutage sind die meisten gesellschaftlich auftretenden Krankheiten auch gesellschaftlich bedingt und sie sind nicht einfach, weil so viele Leute auf einem Haufen leben, immer mehr geworden, sondern es liegt daran, es wird für Gewinn gearbeitet und für Gewinn zu arbeiten heißt, es wird einfach immer mehr darauf geachtet, dass Leistung aus den Leuten rausgeholt wird und das bekommt ihnen gar nicht. Die Leute werden krank. Was mir eben an der Bemerkung zum Schluss aufgefallen ist, das ist eine Beruhigung, die ich manchmal höre. Nämlich, manche sagen ja, darum kümmert sich doch bitte schön schon die Berufsgenossenschaft, darum kümmern sich staatliche Gesundheitsgesetze, darum kümmern sich die Gewerkschaften, da kümmern sich ganz viele drum. Und eins möchte ich allen Hörern auch zu bedenken geben, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, wenn sich so viele drum kümmern müssen? Ist es eigentlich wirklich ein hervorragendes Zeichen des, da brauche ich mir keine Sorgen mehr drum zu machen, wenn es überall und immerzu die Notwendigkeit gibt, sich um den Verschleiß in unseren Fabriken, Arbeitsplätzen, Büros und so weiter, um diesen Verschleiß gesetzlich auch noch zu kümmern, dann ist es doch offensichtlich so, dass Unternehmer ganz in ihrer normalen betriebswirtschaftlichen Kalkulation jede Rücksicht auf ihre Mitarbeiter eigentlich als einen Konkurrenznachteil empfinden müssen. Ganz egal, was sie sich denken, es ist nicht Gehässigkeit, sondern unser System ist leider so verkehrt eingerichtet, dass sie es im Mark und Pfennig ausgedrückt empfinden, Rücksichtsnahme geht nicht. Rausholen, Leistung, mehr Leistung rausholen, das lohnt sich in unserer Gesellschaft und das merken die Leute.
An ganz wenigen Stellen ist es aber doch so, dass der Unternehmer Rücksicht nimmt auf seine Arbeiter. Naja gut, da, also da gibt es dann sowas wie im Richtwert, das hast du schon mal angesprochen, aber es gibt auch sowas wie Ergonomie am Arbeitsplatz, eine Humanisierung der Arbeitswelt.
Ja, das war ein großes Thema der letzten 30 Jahre und auch wenn es immer weniger wird, soll doch nochmal eine kurze Bemerkung dazu fallen. Humanisierung der Arbeitswelt, angestoßen durch die Gewerkschaften, heißt ja nichts weiter, als dass man heutzutage bemerkt hat, dass Leute es nicht lange aushalten, wenn sie immer nur in Positionen arbeiten müssen, die auf den Rücken gehen, dass wenn sie stundenlang gezwungen sind, in einen Bildschirm zu starren, dass dann das Flimmern ihnen irgendwann auch das gute Schreiben verhindert. So ist es einerseits direkt bezogen auf den Zweck des Unternehmens. Es geht gar nicht. Ich will den Mann 8 Stunden an diesem Platz arbeiten lassen oder die Frau und es geht nicht. Da muss doch irgendwann eine Vorrichtung her. Da bezieht es sich unmittelbar darauf, dass ein Unternehmen sagt, wenn ich die so lange einseitig benutzen will, dann muss ich mir was einfallen lassen. Damit die Einseitigkeit in der Benutzung geht, muss etwas her.
Also vielleicht die kurze, ne? Also eine kurze Zwischenbemerkung noch. Was man daran also sieht, die Ideologie der Humanisierung der Arbeit, die ist ja die, wir machen den Arbeitsplatz, der eigentlich ja ganz diesem bisher als sehr niederträchtig ausgepinseltem Zweck gehorchen muss, den machen wir dem Menschen passender, angemessener für den wird's angenehmer. Richtig ist daran aber die Umkehrung. Der Mensch wird dafür, dass er diese Scheiße aushalten kann, damit es geht, damit diese Ausnutzung passieren kann, wird er passend für diese Art Arbeit und qua Arbeitsplatz gemacht. Das ist im Prinzip die ganze Scheiße der Idee von Ergonomisierung und Humanisierung der Arbeitswelt. So ein Humanum. Dankeschön.
Was sagen denn die Gewerkschaften dazu?
Die Gewerkschaften, denen ist als Vertreter der Arbeitnehmerschaft natürlich lange aufgefallen, wie sehr Verschleiß am Arbeitsplatz die Leute kaputt macht. Leider ist das, was rausgekommen ist, etwas sehr Seltsames. Einerseits, es gibt Kommissionen, da werden Arbeitsplätze begangen. Und da wird geschaut, ist es dem Unternehmer ohne Einschränkung seiner Gewinnaussichten zuzumuten, hier vielleicht doch nochmal eine Lüftung einzubauen oder. Der andere Punkt, das ist eigentlich der gängige. Das ist der Punkt zu sagen, ja, hier gibt's Hitze, hier gibt's gebückte Arbeit, hier gibt es unerträgliche, eigentlich auf Dauer den Menschen beschädigende Arbeitsbedingungen. Da könnten wir doch im Tarifvertrag einen Zuschlag zulegen. Man muss sich überlegen, was das heißt. Das heißt, stückweise wird so für Centbeträge, für Zuschläge pro Stunde oder pro Tag die Gesundheit und zwar die extreme Belastung der Gesundheit über die normale noch hinaus, einfach abgekauft. Es ist einfach eine Preisfrage, ob ich auch die übelsten Arbeitsbedingungen einfach durch den Zuschlag für Hitze, gebückte Arbeit oder sonst was mit einer Zulage als Unternehmer einfach abkaufen kann.
Ja, weil vorhin schon mal jemand diese 35-Stunden-Streiks der Gewerkschaften erwähnt hat. Da ist mir noch Folgendes dazu eingefallen. Die Älteren werden sich ja vielleicht noch entsinnen können, als in Westdeutschland, so Mitte der 80er Jahre, die Gewerkschaften, vor allen Dingen die IG Metall, dieses Projekt der Arbeitszeitverkürzung bis zu einer Endstufe von 35 Stunden in der Woche betrieben hat. Zur damaligen Zeit hat die Gewerkschaft durchaus noch mit folgendem Argument geworben für ihr Anliegen der Arbeitszeitverkürzung. Das Argument der Gewerkschaft hat geheißen: Ihre eigenen Statistiken, die Sie jahrzehntelang über das marktwirtschaftliche Arbeitsleben führt, Ihre eigenen Statistiken belegen, dass so gut wie niemand gesundheitlich unversehrt in die Nähe des Rentenalters kommt. Dermaßen anstrengend ist die Lohnarbeit, dermaßen gesundheitsschädlich ist das Arbeiten für den marktwirtschaftlichen Profit. Und deswegen hat seinerzeit die Gewerkschaft gesagt, ja Menschenskinder, damit man das überhaupt wieder aushalten kann, da kann es doch nicht verkehrt sein, da ist es doch gewissermaßen ein nachvollziehbares Anliegen, wenn man bei dieser Sorte Arbeitshetze, Arbeitsintensität, gesundheitsschädlicher Veranstaltung eine Arbeitszeitverkürzung einbaut. Lustigerweise oder eigentlich eher komischerweise hat dieselbe Gewerkschaft, die zuerst dieses Argument strapaziert hat, die Arbeitshetze, die macht Arbeitszeitverkürzung nötig. Dieselbe Gewerkschaft hat schon seinerzeit, also Mitte der 80er Jahre, folgende Fortsetzung angeschlossen. Und zwar auf den gesamtgesellschaftlichen Zwischenruf gewissermaßen. Ja, und wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen? Wer soll denn eine Besserstellung der Arbeiter bei der Arbeitszeit bezahlen? Da hat die Gewerkschaft seinerzeit schon eine, wie ich finde, leicht makabre Antwort drauf gewusst. Die hat damals schon geheißen: Regt euch nicht auf, die Arbeitszeitverkürzung, die finanziert sich gewissermaßen von selber. Denn, hat die Gewerkschaft gesagt, so wie wir unsere Arbeitgeber kennen, sind die locker imstande, in die verkürzte Arbeitszeit im Interesse ihres Profits wieder mehr Arbeitsintensität einzubauen, sodass sich das Projekt der Arbeitszeitverkürzung gewissermaßen selber finanziert. Das ist schon für die damalige, in Anführungsstrichen, kämpferische Gewerkschaft ein Armutszeugnis, wenn sie beim Auftakt des Arguments auf die schädlichen Wirkungen der Arbeitshetze aufmerksam macht und Arbeitszeitverkürzung beantragt, um dann im zweiten Teil des Arguments zu sagen, finanziell gesehen ist Arbeitszeitverkürzung für die Anwender von Arbeit deswegen nicht schädlich, weil in die verkürzte Arbeitszeit packen die mehr Arbeitsverschleiß hinein, sodass sich die Kiste von selber finanziert. Insgesamt gesehen jedenfalls ein sehr drastischer Beleg, wie ich finde, dass in der Marktwirtschaft, wo die Arbeit als Lohnarbeit vonstatten geht, der Verschleiß der Gesundheit eine ganz gewissermaßen systemgemäß automatisch eingebaute Qualität darstellt.
Ja, vielen Dank, Heinz. 35-Stunden-Woche war aber immerhin das Argument dafür, mehr Freizeit, weniger Arbeit. Mehr Freizeit, in der man sich dann auch von der Arbeit erholen sollte. Das war immerhin mal das Projekt. Kann man sich jetzt blicken wir mal auf die Freizeit. Ist denn da die Gesundheit, kann man sich denn da wieder von erholen?
Naja, nach dem, was wir bisher gesagt haben, ist ja die Freizeit logisch auch gar nicht mehr, kann davon gar nicht unbeeinflusst bleiben. Und unbeeinflusst wäre eigentlich im Prinzip eine nicht so rechtfertigende Verharmlosung für das, sondern der eigentliche Charakter, der Inhalt ist, dass die sogenannte Freizeit, die Privatsphäre, wo der Mensch mal für sich und bei sich sein kann, die wird jetzt mit lauter Notwendigkeiten befrachtet, die auch wieder nur eine Quelle haben, und das ist nämlich das Dasein als Lohnarbeiter, als Lohnarbeiterin. Die Hauptbeschäftigung der Freizeit ist nämlich förderhand die, es gilt an allererster Stelle, sich drum zu kümmern, dass man sich so weit wiederherstellt von den Strapazen eines Arbeitstages, wozu? Na, dass man auch am nächsten Tag wieder genauso fungibel da auch wieder hinwackeln kann. Dass man also am nächsten Tag fit und ausgeruht, warum ist, damit man wieder aufs Neue diese Strapaze da aushalten kann. Das kann man sich gut daran auch ansehen, an den Stoßseufzern, die es so gibt. Von endlich Feierabend über zum Beispiel endlich Wochenende. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, da ist die Zeit, das wissen alle, da kann ich dann endlich mal ausschlafen. Da kann ich mich erholen. Na, wenn es so gesagt wird, dann heißt das aber auch, in dem Durchgang von Tag zu Tag kann ich das nicht. Ja? Da ist offensichtlich die Dauerbelastung, das reine Aushalten, das ist da zu bewältigen gilt, das reicht dann nicht hin, dass ich mich da von einem Tag auf den anderen überhaupt nur so weit wiederherstelle, dass es mir einigermaßen dafür gut geht. Das ist übrigens, ne, weil wir unser Thema Gesundheit, das mal auf ein paar Jährchen tut mit sicherlich keinem Körper gut und keinem Immunsystem wegen mir. Zweitens, wenn so schon als Wiederherstellen, damit man am nächsten Tag auf der Matte stehen kann, die Freizeit definiert ist, dann ist das auch ein Federstrich durch alle Bedürfnisse, die man eigentlich noch von sich aus und endlich für sich da mal hineinpacken könnte. Denn das ist ja logisch, auf die Brause hauen, das geht dann nicht mehr gut. Also, ne, und gerade mit zunehmendem Alter, na, da werden noch die größten Matadore von Tanzfläche und Theke plötzlich Fans von Kamillentee und Waden wickeln, ja, im Gegensatz zu, jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Ja. Also, die Zeit, die bleibt, und das Bedürfnis nach Erholung, und wiederum für was? Naja, dafür, dass der andere mich wieder ausnutzen kann, die kollidieren also auch schon mal ganz prinzipiell.
Lass mich mal in einem Punkt einhaken. Du spitzt es ja zu. Du sagst, wenn das ganze Leben davon eigentlich geprägt ist, dass man arbeiten gehen muss, dann bleibt als das, worüber man privat sich eigentlich noch Gedanken machen kann, eigentlich nur die Frage, einerseits, ich muss fit bleiben, das ist die Notwendigkeit. Ich muss fit sein und am nächsten Morgen muss es irgendwie wieder von der Hand gehen, weil ohne Leistung läuft im Betrieb gar nichts, dann werde ich meinen Job los. Das ist ein Zwang, der dieser Gesellschaft entspringt, und zwar aus der geschäftsmäßigen Gestaltung dieser Gesellschaft. Meine Überlegung eben war, manch einer bemerkt ja, so gesund ist das alles nichts, und dann heißt es meistens, ach komm, jetzt haben wir auch noch Kinder und so, das Leben in der Stadt, das bringt's ja auch nicht. Und dann sagen die Leute, was ist alles nicht für die Gesundheit, nicht so gut in der Stadt zu leben. Und dann kommen sie auf gute Ideen. Manch einer, der im Auto uns zuhört, wird das bestätigen können. Die gute, in Anführungsstrichen, gute Idee heißt, weißt was, ich ziehe aufs Land, das ist viel gesünder. Ich ziehe aufs Land, da bauen wir, da können auch die Kinder dann in der Kiste spielen, ne, so ein bisschen grün ringsrum, alles wunderschön. In unserer Gesellschaft ist also nicht nur normal wohnen, ohne Schäden wohnen, schon ziemlich selten, wenn man nah an seinem Arbeitsplatz arbeiten, leben will, sondern das Bedürfnis, überhaupt in der Zeit, die man noch hat, mal anständige Luft zu schnaufen und mal was Grünes zu sehen, ist schon wieder mit Anstrengungen verbunden. Und zwar zwei Anstrengungen will ich nur mal kurz erwähnen. Wer baut, kennt's. Ne? Wer baut, der lädt sich Schulden bis unter das Dach auf. Ne? Es gibt den Spruch von den Känguru-Vierteln irgendwo auf dem Land, ne? Machen große Sprünge, haben nichts im Sack. Woher kommt's denn? Ne, na doch davon, dass sie zu wenig verdienen. Was machen sie dann? Naja, dann machen sie Eigenleistung. Eigenleistung, die ganze Verwandtschaft steigt noch ein und dann kommt zur Belastung des Arbeitslebens durchaus noch die Belastung dazu, wenigstens für ein bisschen was Grünes, sich auch noch was draufzulegen.
Dann wohnen Sie aber wenigstens hoffentlich in der Natur, draußen im Freien.
Ja, die Natur. Klar, ne, das beschriebene Häuschen im Grünen hat dann vielleicht noch ein bisschen was, aber schauen wir es uns auch mal sachlich an. Wirklich für das, dass es mir gut geht, dass ich mich erhole, dass ich da ein tolles Leben drin führe, taugt die Natur, so wie sie da gerade geht und steht, heutzutage, doch auch ein Scheiß. Ja? Und das ist ja auch wirklich bekannt und das kennt man seit den Umweltdebatten, als die Grünen groß wurden. Ja? Luft, Wasser und Boden, alles ist verseucht. Der Boden leidet unterm sauren Regen, die Luft unter Smog und dem Ozonloch und weiß der Geier noch was. Ja? Also, also, dass Natur einfach tatsächlich in diesem idyllischen Bild, was es von ihr gibt, nämlich da habe ich ein Wohlleben überhaupt existierte, ist schon nicht wahr. Übrigens aus dem gleichen Grund, aus dem auch das Arbeitsleben kein schönes sein kann, nämlich weil auch die Natur als Voraussetzung für jedes Produzieren genauso geschäftlich mit benutzt wird und genauso als Posten der Kalkulation, als Kostenfaktor zu minimieren ist. Und das heißt, auch auf die kann man keine Rücksichten nehmen. Das
ja, und um das auf Krankheiten zu beziehen, ne? Heutzutage ist es so, wenn Kinder in die Schule kommen, was haben sie? Allergien. Was haben sie? Sie sind mit Krankheiten wie Pseudogrupp belastet. Bronchialkrankheiten nehmen jede Menge zu. Ne? Und jeder weiß, naja, die Luft wird ja nicht besser. Wodurch wird die eigentlich nicht besser? Naja, sie ist im Grunde genommen eine Entsorgungseinheit in der gewinnträchtigen Benutzung der Leute. Darum wird alles in die Luft geblasen. Kontrolliert natürlich. Kontrolliert. Alles kontrolliert. Ne? Staatlich abgesegnet. So viel darf abgeblasen werden, weil alles andere würde unserem Wirtschaftsstandort ja schaden. Und darum ist das Ganze auch selbst beim Husten schon wieder eine verflixte Frage des Systems. Unser Gewinnsystem öffnet die Umwelt, den Boden, die Luft und so weiter als Abraumhalde und schädigt auch die Leute, die ganz gar nicht in den Ballungszentren wohnen, sondern auch etwas weiter weg. Heutzutage kannst du an Krebsregistern oder an der Verteilung von Bronchial- und sonst wie Krankheiten verfolgen, wo die Industrie was hinausbläst.
Ja, und wer es nicht glaubt, ne, wer meint, wir würden üble Nachrede betreiben, der möge sich einfach mal die Lebensmittelskandale der letzten 3-4 Jahre sich anschauen, bei denen übrigens jeder Bescheidwisser wusste, in Öffentlichkeit, in Politik und am Stammtisch, das ist doch nur die Spitze des Eisbergs, machen wir uns doch nichts vor. Und als dann endlich auch der Ökofraß sich auch rausgestellt hat, als mit krebserzeugenden Mitteln verseucht, hat's die Kühnerst Umwelt, nein, wie heißt sie jetzt, was ist sie? Sie ist
nicht Verbraucherministerin.
Ja, wunderbar. Ne? Verbraucherministerin Kühnerst hat's dann auch gesagt, ja, bilden wir uns nichts ein, man könnte da jetzt einfach mit diesem Ökozeug vollends gesund leben. Und auch das normale Gewächshausobst ist vitaminfrei. Und in Bremen gab es wohl Anfang des Jahres auch mal einen Zeitungsartikel, der erklärt hat, dass die Orangenobstschalen, die gehören nicht in den Hausen, schon gar nicht in den Biomüll, sondern das ist wegen der ganz normalen Behandlung, damit das Zeug geschützt ist, Sondermüll. Also von daher, nein, die Natur hilft da auch nicht raus.
Der technische Fortschritt erleichtert aber dennoch so ein bisschen das Arbeitsleben, würde ich mal sagen. Oder er ermöglicht hier in dieser Gesellschaft, sagen wir mal, ein leichteres Arbeiten, ermöglicht uns, anders mit der Arbeit umzugehen, ermöglicht auch anders Lebensmittel zu produzieren. Ist das nicht wenigstens eine Hilfestellung für die Gesundheit?
Sicher. Aber alles, was hier an Erleichterungen eingeführt wird und tatsächlich große Kräne, schnelle Autos und so weiter. Man braucht nicht selber mehr große Lasten tragen, jedenfalls nicht überall. ist doch bezogen auf einen Zweck. Leider nicht auf den Zweck, uns die Arbeit zu erleichtern, sondern ist es bezogen auf den Zweck, können diese Lasten eigentlich noch mit Muskelkraft oder geschäftlich besser mit elektrisch betriebenen oder anders betriebenen Hebezeugen und so weiter bewegt werden. Das heißt, die Frage, wird nicht alles hierzulande leichter und auch gesundheitsförderlicher, ist ja gar nicht so auszuprägen, dass man sagt, hier wird nicht mehr Gesundheit verschlissen, hier findet Schonung statt, sondern hier findet unter dem Gesichtspunkt betriebswirtschaftlicher Kalkulation weiterhin ein Verschleiß statt und ein erlaubter Verbrauch mit diesen gesamten neuen Hebezeugen und Erleichterungen und sonst wie. Und zwar ist jede Erleichterung in Produktions- und sonst wie Angelegenheiten doch für einen Unternehmer betriebswirtschaftlich sehr konsequent. Nur die Frage, wie muss die Leistung, die ich aus den Leuten doch immerhin noch rausholen muss, die Leute leisten müssen, wenn ich sie bezahle, wie ist diese Leistung, wenn sie nicht mehr körperlich ist, dann eben auf nervlicher und sonst wie anderer Art und Weise vollständig zu erbringen, so dass es dann auch zu einem irgendwie gewinnbringenden Resultat kommt. Ich will darauf aufmerksam machen, weshalb, damit die Hörer auch wissen, wogegen wir wettern. Unsere These heute hier ist, unsere gesellschaftliche Einrichtung ist keine natürliche. Sie ist auf Gewinn bezogen und sie ist gesundheitsschädlich durch und durch. Daher kommen eigentlich die Gesundheitsschäden, die dann in wunderschönen Debatten über Zuzahlungen und Lohnnebenkosten von unseren Politikern bestritten werden. Es ist ein Fehler, sich den Grund nicht klar zu machen, über den wir hier verhandeln, nämlich, dass unsere gesellschaftliche Einrichtung, so wie sie staatlich gewollt und von den Unternehmern befördert wird und in der wir alle leider nur als Arbeitskräfte eingegliedert sind, dass diese gesellschaftliche Einrichtung nicht der Grund dafür wäre, warum hierzulande so viel gesundheitliche Schäden auftauchen.
Also dazu möchte ich noch eine kleine Bemerkung eigentlich nur machen. Wer uns das immer nicht glaubt, weil die üble Nachrede, die wir dem Staat an den Hals hetzen oder so, der möge sich doch bitte mal nur die Frage stellen. Wir hatten mal das Beispiel Arthrose, ja? Kann eine dumme Folge sein, wenn man einem wirklich mal ordentlich vors Knie tritt. Muss nicht so eintreffen, aber mit ein bisschen Pech kann es passieren. Das ist staatlicherseits verboten. Das ist Körperverletzung. Das geht nicht. Aber die Arthrose am Bau, die ist Teil der Berufskrankheitenverordnung und hat auch wieder, was der Andreas vorhin schon mal dargestellt hat, am Ende eine Preisform. Was zahlt man dem wie noch wo, aus welcher Kasse? Ja? Da ist es geregelt. Dieser Verschleiß ist in Ordnung und der ist auch geschützt, nämlich allein darin, privat darf ich keinem sein Knie mit Arthrose verseuchen. Darf ihm da auch keinen Schaden zufügen. Aber wenn er sich's am Bau holt, dann ist er ein Fall für die Sozial- und Berufskrankheitenstatistik und das ist staatlich geregelt. Von daher, der Staat hat jede schlechte Nachrede in dieser Hinsicht auch doppelt und dreifach verdient.
Arthrose. Arthrose tritt nicht ein, wenn du einem gegen ein Bein trittst. Arthrose ist eine Dauerbelastung. Klar, aber das gibt den Übergang. Ich will dir nicht widersprechen. Es ist Benutzung durch Arbeit, die erstmal zu Berufskrankheiten und jede Menge anderen führt. Und dann kommt immer jemand daher und sagt, Moment, ich kenne da einen, weißt du was, der joggt jeden Tag 20 Kilometer auf Asphalt. Der hat's jetzt am Knie. Eine selbstgeholte Belastung. Nur ist das eigentlich ein Gegenargument? So würde ich argumentieren jetzt an dieser Stelle. Ist es wirklich ein Gegenargument? Es kann ja sein, auch durch Unvernunft und Blödheit oder durch Überbeanspruchung durch private Zwecke, weil es einem Spaß macht, kommen auch Krankheiten zustande, selbstverständlich. Dann gibt es eben zwei Gründe, aber streicht das eigentlich heraus, dass die allermeisten gesellschaftlichen Gründe eigentlich bei uns im Gewinne machen begründet sind? Das streicht es eben nicht heraus.
Ja, ich meine, und dennoch fahren die Leute? Also ich meine, da läuft einer eben mit seinen Schuhen rum auf dem Asphalt 40 Kilometer. Andere brechen sich beim Skifahren das Bein oder die fahren halt Auto und rauchen sich dabei auf. Sind sie dann nicht doch ein bisschen selbst schuld?
Das Selbstschuld ist eine tolle Kategorie. Ein bisschen Selbstschuld. Gut, nehmen wir es mal so. Der eine raucht. Das ist ja das, was schon Schulkindern als heftigster Missbrauch von Lungen überhaupt vorgeführt wird. Und wo man hinkommt, am heftigsten, wenn über Gesundheit geredet wird, dann ist das Rauchen Thema. Eins soll in jedem Fall aber da mal gesagt sein. Wer in einer Stadt wie Frankfurt, wo in den Zeitungen steht, hier müssen alle 25 Jahre die Stahlbrücken saniert werden, weil sie die Luft, die aggressive Luft in Frankfurt nicht aushalten. Wer dort seine Lunge lüften führt und nichts wissen will von den Gründen, warum die Luft so schlecht ist, der sollte die Raucher erstmal in Ruhe lassen.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich und mit mir im Studio hier sitzt Frank Lahmer, er studiert Politologie, Andreas Locke, freier Publizist und Heinz Scholler, Mitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Wir diskutieren heute das Thema Gesundheit. Jetzt haben wir eben gesehen, das haben alle drei ausgeführt, die Gesundheit leidet vor allen Dingen deswegen, weil die Gesellschaft darauf ausgelegt ist, dass alles dem Gewinn untergeordnet wird. Das haben wir jetzt eben ein bisschen ausgeleuchtet und ein bisschen beschrieben. Das andere ist aber doch das, im Laufe der, naja, sagen wir mal, letzten 50 oder 100 Jahre sind doch auch Fortschritte gemacht worden auf dem Gesundheitsgebiet. Seuchen sind überwunden worden. Der Staat hat sich dem ein bisschen angenommen. Er hat ein System eingerichtet, wie Gesundheit mittlerweile gehandhabt wird.
Tja, fragt sich nur wofür und wofür das alles gut gewesen ist. Also du spielst ja an auf das, was jeder in der Schule lernt, die Triumphe der Medizin und Robert Koch, ein Wohltäter der Menschheit, der diese garstigen Bazillen da isoliert hat oder was weiß ich. Ja, ist ja erstmal eine Tatsache. Und der Staat mit seinen Gesundheitsbehörden hat die Seuchenbekämpfung in die Hand genommen, hat daraus ein regelrechtes Anliegen für moderne Staaten, für moderne Standorte gemacht, hat auch Hygienevorschriften erlassen und wacht darüber, dass die so mehr oder weniger auch eingehalten werden. Also dieser sogenannte Standpunkt der Volksgesundheit, der hat sich in der Tat erst einmal darin gewissermaßen materialisiert, dass der Staat die Seuchenbekämpfung sich aufs Programm geschrieben hat und soweit auch einigermaßen mit Erfolg, als diese garstigen Bazillen da, die, was weiß ich, die Pest oder die Cholera und solches Zeug da aufgewiesen haben, die sind als, sagen wir mal, als Todesursachen oder auch mit Seuchen, mit massenhafter Erkrankung und so weiter, als solche sind die tatsächlich ausgerottet.
Jedenfalls hierzulande.
Ja, wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Erst einmal, was lernen wir aus dieser Tatsache? Wofür macht der Staat diesen Aufwand? Naja, dafür, dass es jedermann besser geht, das ist halt wieder so eine Frage. Ne? Es wird wohl kaum zu bestreiten sein, dass wenn einer keine Pestbeulen hat, dann kann er besser Fußball spielen. Nur der ganze großmächtige diesbezügliche Aufwand, auch das staatliche Zwangsregime einer Aufsicht über gewissermaßen in diese Gesellschaft überhaupt nicht hereinpassende Krankheitsursachen, in Seuchen, die sich einfach als natürliche Zufälle austoben und die Hälfte der Volksmannschaft wegraffen und so Zeug. Dass der Staat da eingreift, das ist ganz eindeutig aus dem Standpunkt heraus, er hat für die Volksmannschaft in Sachen, die soll arbeiten in Fabriken und meinetwegen so ein durchschnittliches Arbeiterleben lang diese Arbeit in der Fabrik absolvieren. Dafür sieht der Staat, wenn ich es mal zugespitzt formulieren darf, gewissermaßen ein Konkurrenzverhältnis mit diesen Naturzufällen, die in früheren Zeiträumen manchmal ein Drittel der Belegschaft hinweggerafft haben. Da sagt der Staat, so nicht. Weg mit Krankheitsursachen, die in gewissermaßen zweckwidrigen Naturumständen angelegt sind. Die Menschheit, der ich ein Gesundheitswesen verpasse, die ist viel zu schade dafür, von der Pest hinweggerafft zu werden. Ein Staat, der sich, sagen wir mal, nach seiner zivilen Seite hin der Marktwirtschaft verschrieben hat, der möchte gerade nicht haben, dass die regelmäßige Vernutzung der Gesundheit ist gleich der Arbeitsfähigkeit seiner lohnarbeitenden Mannschaft von der hergelaufenen Bazillen gestört wird. Deswegen setzt er unter kräftigem Aufwand an medizinischer Wissenschaft und nicht zuletzt auch unter einem gewissen Gewaltaufwand Zustände in die Welt, mit denen er verbürgen will, dass der Verschleiß der Gesundheit nicht etwa unterbleibt, aber zweckgemäß vonstatten geht. Und zweckgemäß ist halt bezogen auf den wirtschaftlichen oder wirtschaftspolitischen Zweck der ganzen Angelegenheit, dass also die Marktwirtschaft, respektive die Arbeitgeber, die da drin zugange sind, um ein Wachstum zu erzeugen, ein Wachstum an Kapital nämlich, dass die Marktwirtschaft das dafür geeignete Menschenmaterial vorfindet und sich nicht gewissermaßen zu teilen braucht mit diesen blöden Bazillen.
Das heißt, du würdest sagen, der Staat kümmert sich um die Gesundheit der Menschen nicht etwa, weil die Gesundheit des Einzelnen ihm so wichtig ist und ihm so am Herzen liegt, sondern weil er etwas mit den Menschen insgesamt vorhat.
Ja, genau das wollte ich gesagt haben. Und das kann ich ja auch gleich noch dahingehend untermauern. Dieses Negative, der Staat verwehrt es mit Gesundheitspolitik, den Bazillen, die Menschheit quasi grundlos wegzuraffen, ne? Dem setzt die Gesundheitspolitik des Staates gleich eine positive Seite hinzu. Nämlich eine Vorschrift, um den zweckgerechten, den marktwirtschaftskonformen Gesundheitsverschleiß gewissermaßen zu dosieren. Es war ja schon die Rede von diesen sogenannten MAC-Werten beispielsweise. MAC steht für maximale Arbeitsplatzkonzentration, ist auch ein schönes Sprachdenkmal, steht für einen Grenzwert, den der Staat erlässt, und zwar in Bezug auf Arbeitsumstände, meinetwegen Gift, Lärm, Staub, so Zeug, wo er die gesundheitsschädliche Qualität dieser Arbeitsumstände ganz genau weiß und ganz genau kennt und dann nicht etwa die Maxime ansetzt, so Zeug soll man im Interesse der Gesundheit möglichst meiden, sondern ganz im Gegenteil, quasi mittels von Massenexperimenten am Arbeitsplatz finden die statt und werden von Amtsärzten weitläufig registriert und überwacht und so weiter. Und am Ende dieser Massenexperimente steht so etwas wie ein Grenzwert, ein Durchschnittsgesundheitsverbrauchsgrenzwert, von dem der Staat dann der Auffassung ist, den kann man verantworten. Das können die Leute so auf Dauer gesehen gerade noch so aushalten. Das nenne ich den staatlichen gesundheitspolitischen Einsatz für den zweckmäßig dosierten Verbrauch von Physis, von Gesundheit, von Arbeitskraft durch tüchtige Unternehmer.
wenn jetzt der Staat sich um die Gesundheit kümmert, ja, dann hast du eben gesagt, dann gibt es Bereiche, da grenzt er die Gesundheitsschädigung ein und es gibt Bereiche, da dosiert es sie. Was ist dann aber jetzt die Unterscheidung, die der Staat trifft an den Gesundheitsschädigungen, wenn es nicht die Schädigung selbst ist?
Naja, der Staat hat ein umfängliches Statistikwesen. Wenn es heutzutage zum Beispiel schon mal nicht mehr unbedingt so diese Pestbazillen oder was das für böse Viecher waren, sind, dann ist es dem Staat heutzutage zum Beispiel ein sehr wichtiges Anliegen, den Krebs unter Kontrolle zu bringen. Naja, und da die Kontrolle des Krebses ist ein aufwendiges Unterfangen. Auch da geht es um die Dosierung dieser sozusagen neumodischen Volkskrankheit, die an die Stelle dieser naturbedingten Seuchen da getreten ist. Von der Ecke her, wo die Krankheitsursache absolut kein Geheimnis ist, sondern wo alle einschlägig tätigen Mediziner bis in die Einzelheiten der Krankheitsentstehung und des Krankheitsverlaufes beweisen können. Zum Beispiel die Krankheit Asbest, die kommt von einem marktwirtschaftlich nützlichen Verschleiß von Arbeitern, die es mit diesem speziellen Stoff zu tun gehabt haben. Ne?
Asbestose.
Der Stoff, Asbestose war die Krankheit und der Stoff war Asbest. Ja. Und da ist es, also da gehört es zu den sehr aufschlussreichen Kapiteln staatlicher Gesundheitspolitik, der man wirklich was entnehmen kann. Erst dann, und so ungefähr nach 30-jährigen öffentlichen Auseinandersetzungen, erst dann hat der Staat sich dazu herbeigelassen, die Verwendung des krankmachenden Materials Asbest zu untersagen und auf der anderen Seite hin die Asbestose als Berufskrankheit anzuerkennen, als ein kostengünstiger Ersatzstoff für dieses Asbest da erfunden war. Und dieser Ersatzstoff, also dass er erfunden worden war, war noch gar nicht die hinreichende Bedingung, dass er das Asbest auch ersetzt hat, sondern dass der Ersatzstoff in dem Wirtschaftsprozess von Unternehmern genauso kostengünstig oder mindestens genauso kostengünstig eingeht wie seinerzeit das Asbest. Das war dann die hinreichende Bedingung dafür, dass der Staat an der Stelle gesagt hat, jetzt kann ich es mir gewissermaßen leisten, eine Untersagung der Verwendung von Asbest zu erlassen. Vorher konnte man das im Interesse marktwirtschaftender Unternehmer sich nicht leisten.
Ich verkürze es jetzt mal. Ist es etwa so, solange es der Wirtschaft dient, kann es und muss es sein, Verschleiß der Gesundheit. Wenn es der Wirtschaft schadet, dann kümmert sich sogar der Staat darum, das einzuschränken.
Naja, es ist auf alle Fälle ein Prozess staatlicher Dauerbetreuung, die zweckmäßige Vernutzung der Volksgesundheit in die Gänge zu bringen, die ganze Zeit zu überwachen, hin und wieder notwendige Maßnahmen zu erlassen und das Ganze, wäre dann mein nächstes Stichwort, auch noch auf seine Finanzierbarkeit hin abzuklopfen. Ergänzend muss ich zu dem, von was bisher gefallen ist, das noch anfügen. Das staatliche Gesundheitswesen erschöpft sich dann nicht in Seuchenbekämpfung, erschöpft sich auch nicht in dem Erlass von Grenzwerten für erlaubten Gesundheitsverschleiß, sondern hat selbstverständlich auch noch die Abteilung, das erkrankte Arbeitsvermögen, von dem die dort tätigen Fachleute die Erkrankung bestätigen, das wird einer, so gut es eben geht, einer Reparatur unterzogen. Also aktuelle Erkrankungen oder auch gar nicht bloß aktuelle Erkrankungen werden Therapien unterzogen. Und auch da ist es dummerweise wieder das schon vorhin konstatierte Zusammenfallen. Dem Individuum mag ja auf diese Art und Weise eine Linderung zuteil werden. Oder wenn es ganz gut geht, tatsächlich eine Beseitigung der vorliegenden Krankheit. Nur, wofür das Individuum diese Wohltat dann einsetzt, das liegt schon wieder ganz außerhalb seiner individuellen Reichweite, sondern wofür es sein kuriertes Arbeitsvermögen einsetzt. Ja, das sagt ja schon der Ausdruck Arbeitsvermögen. Er muss wieder an die Lohnarbeit. Er muss den durch die Krankheit unterbrochenen Verschleiß wieder aufnehmen.
Stichwort Therapie, da sind wir eigentlich bei dem Gesundheitsmarkt, den der Staat organisiert. Ne? Jetzt haben wir gesehen, es gibt Therapie, da sind wir eigentlich bei dem Gesundheitsmarkt, den der Staat organisiert. Ne? Jetzt haben wir gesehen, es gibt...
Ach, hey, ja? Dass ich das nicht vergesse. Vorhin war ja der Einwurf in die Richtung, die manchmal kommen die Seuchen auch zurück. Auch das ist so ein glasklarer Hinweis darauf, die Krankheitsursache in der modernen Welt, die ist Armut, und zwar durch die Marktwirtschaft erzeugte Armut. Es ist, den Fachleuten ist das überhaupt kein Geheimnis. Die reden manchmal sogar von Armut als Krankheitsursache. Wenn Sie mal wieder Afrika besichtigen oder wenn Sie meinetwegen die ehemalige Sowjetunion, also das heutige Russland und die sonstigen Hinterlassenschaften besichtigen, da ist es allen Ernstes so, nehmen wir mal Russland, der Übergang vom Realsozialismus zur Marktwirtschaft hat dort erstmal sich als ein regelrechtes Abbruchunternehmen an Reichtum und Volksversorgung herausgestellt und prompt sind mangels staatlicher Finanzmitteln die Seuchen wiedergekehrt. Bloß besagte Fachleute, die manchmal locker von der Krankheitsursache Armut reden, das sind die Letzten, die dann die logische Konsequenz ziehen würden und meinetwegen den Schluss ziehen würden, dann ist es eben das System der Marktwirtschaft, das als diese universelle, nicht natürliche Krankheitsursache ins Visier zu kommen hätte. Sondern solche Leute, ja, der Gipfel von ihrem Einspruchsniveau bezieht sich dann ungefähr darauf, dass sie verlangen, für die afrikanischen Länder sollte der Patentschutz für Medikamente aufgehoben oder mindestens gelockert werden. Aber noch nicht einmal damit dringen sie durch. Ich kann mich entsinnen, gerade vor 3 Tagen habe ich im Fernseher wahrgenommen, da war bekanntlich der US-Präsident Bush in Afrika und hat sich herzzerreißend um die AIDS-Kranken gekümmert. Aber die Zusatzinformation war gewesen, den Antrag aus Südafrika, den Patentschutz für AIDS-Medikamente aufzuheben, den hat er zurückgewiesen. Die Gesundheit seiner pharmazeutischen Wirtschaft, die steht an erster Stelle. Und dann kommen die Neger mit ihrem AIDS.
Ja, das war jetzt so viel zum Thema Gesundheitsmarkt weltweiter Maßstab. Du hast eben gesprochen vom System Marktwirtschaft. Jetzt haben wir uns die Ursachen der Krankheit angeguckt. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen darauf schauen, wie sie denn therapiert werden. Ein paar Ansätze haben wir schon gemacht und haben gesagt, der Staat organisiert ein Gesundheitswesen. Wer ist daran beteiligt? Naja, die Wissenschaft, die Medizin, die dann mit pharmazeutischen Produkten wirbt oder versucht zu therapieren mit Geräten und der Patient selbst, der dann sich die Gesundheit kaufen muss. Die große Frage ist die, was kostet das alles?
Ja, genau das ist die Frage beim Stichwort Gesundheitsmarkt. Wir haben jetzt auf der einen Seite, hoffe ich, nachvollziehbar dargestellt, woher die Nachfrage auf diesem Markt kommt. Der marktwirtschaftliche Großverbrauch an Gesundheit, der ist der Faktor, der für die Nachfrage sorgt. Auf der anderen Seite steht auch Marktwirtschaft. Und das heißt, die Waren und Dienstleistungen, die für die Kurierung oder meinetwegen auch bloß fürs Aushalten der kapitalistischen Arbeitsbedingungen eingesetzt werden, die wollen bezahlt sein. Und die sind ihrerseits ein Geschäftsmittel. Na gut, eine Seite der Rechnung, woher kommt die Finanzierung der Nachfrage nach Gesundheit her? Also nach Mitteln, um die Krankheit zu bekämpfen. Das ist bekanntlich wieder eine Masche des sozialen Netzes und fußt auf, wie man so schön sagt, auf der Solidarität der Menschen, die in die Krankenkasse einbezahlen, und zwar zwangsweise einbezahlen, weil der Staat das gesetzlich so verfügt hat. Schon von daher wird unmittelbar klar, Besserverdienende sind dieser gesetzlichen Zwangslage nicht unterworfen, also ist die Krankenkasse von Haus aus deklariert als eine Angelegenheit, wo die armen Leute drin sind.
Jetzt nochmal ganz konkret, das heißt, würdest du dann sagen, der Lohn, den die Leute bekommen, das Geld, was sie bekommen, der reicht überhaupt nicht für die Gesundheit, die sie eigentlich bräuchten?
Ja, das, wenn der Staat den Leuten schon, wie das so schön heißt, an der Quelle etwas abzwackt. Also wenn der Staat den schlechter Verdienenden gewisse Beträge ihres Lohns gar nicht erst aushändigt, dann hat er offensichtlich ein ziemlich sicheres Bewusstsein, wenn er solchen Leuten solche Beträge aushändigen würde, dann würden die das notgedrungen für anderes ausgeben als für Gesundheit. Infolgedessen sorgt der Staat dafür, dass sie diese Beträge überhaupt gar nicht in die Finger kriegen. Er greift darauf zu, er beauftragt eine Krankenkasse gewissermaßen mit der Umverteilung von Lohnbestandteilen, aber eben mit der Umverteilung innerhalb dieser, sagen wir mal, Schicht von schlechter Verdienenden. Das ist die eine Abteilung. Und da kommt insofern diese schlechter Verdienenden ja den allergrößten Bestandteil der marktwirtschaftlichen Menschheit ausmachen, kommt da unter der Verwaltung der Krankenkasse ein sehr dicker Batzen Geld zustande. Der hat auch seine sichere Abnehmerschaft. Der Großverbrauch von Gesundheit, der besteht. Jetzt fragt sich die andere Seite, die Anbieter von Gesundheitsleistungen. Tja, die hat unser fürsorglicher Staat organisiert als einerseits eine Abteilung von Leuten, die nennen sich Besserverdienende oder werden genannt Besserverdienende. Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, solche Leute. Wieder nicht besser verdienend sind deren Angestellte. Das weiß auch jeder, dass die Sprechstundenhilfe, die tut sich hart mit dem, was er ausgezahlt kriegt, während der Arzt ist immerhin ein Kandidat für Geldanlageberatung. Der hat Geld übrig und kann das meinetwegen steuerbegünstigt reinstecken in so Angelegenheiten wie, was weiß ich, Flugzeugleasingfirmen oder Hochseeschifffahrt und so Zeug. Ne? Das ist die eine Abteilung, die aus diesem Topf da zu bedienen ist. Die andere Abteilung, ja, da ist das Besserverdienen sowieso schon gleich das ganze Programm. Der Zweck der Veranstaltung, ich meine die Pharmaindustrie. Das ist ein ganz normaler, also ein marktwirtschaftlich normaler kapitalistischer Betrieb. Der rückt sein Zeug nur heraus, wenn es mit Gewinn zu verkaufen geht. Das sind im Prinzip die beiden Seiten von Angebot und Nachfrage, die sich auf diesem eigentümlichen Markt von Gesundheitsleistungen gegenüberstehen. Ein zusammengerechnet sehr großer Batzen Geld, den der Staat zwangsweise eintreibt, und durch die Krankenkasse verwalten lässt. Auf der anderen Seite Besserverdienende und Unternehmer, die ihren Gewinn machen wollen. Sodass der große, dicke Batzen, zusammengerechnet, große, dicke Batzen von Geld, der bei den Krankenkassen einkommt und durchläuft, wenn er die Geldbedürfnisse von Besserverdienenden und von Kapitalisten bedienen muss, fragt sich schon, was auf der anderen Seite für den einzelnen Versicherten der Krankenkasse, was für den dabei abfällt, wenn er in diesem Zwangskorsett eingebaut ist.
Das ist genau die Frage, die sich jetzt an mir auch stellt. Also wenn das Sozialstaatsprogramm doch ist, die Leute irgendwie gesundheitlich zu versorgen, vielleicht auch auf einem nicht allzu hohen Niveau, wie soll das dabei rauskommen, wenn andererseits mit dem Geld, was er dafür einsammelt, doch wieder die Gewinne von der Pharmaindustrie realisiert werden müssen, beziehungsweise das Einkommen von Ärzten?
Tja, bis zum heutigen Tag und bis zu den aktuellen Affären der aktuellen Gesundheitsreform steht schon mal so viel fest. Im Wesentlichen will der Staat den Einnahmequellen von Besserverdienenden und von Pharmaunternehmen nicht zu nahe treten. Hernach wollen wir ja noch ein bisschen ausführlicher auf die aktuellen Seiten der jetzigen Gesundheitsreform und Reformdebatte eingehen. So viel kann ich vorbereitend dazu jetzt schon mal festhalten. Wenn der Großverbrauch von Gesundheit vorhanden ist, wenn das systematisch geschädigte Arbeitsvermögen ebenso systematisch ein Stück weit zur Reparatur ansteht, wenn die Kosten dafür auf der anderen Seite besagten Besserverdienenden und besagten Pharmakapitalisten Genüge tun müssen, dann ist in die finanzielle Verwaltung des Gesundheitswesens, Marke Marktwirtschaft, also in diese sogenannte Solidarkasse, eines gewissermaßen mit Sicherheit systemmäßig eingebaut, vorprogrammiert, nämlich ein dauernder Reformbedarf. Es fragt sich ja immer, wie viel gibt denn die gesamtgesellschaftliche Lohnsumme her, von der die Krankenkasse etwas abzweigt, womit sie dann Zahnärzte und BASF und Bayer bedient. Es fragt sich auch, wie sind die Konjunkturen der Krankheitsverläufe und solches Zeug. Naja, da ist in diesem, wie täte man da neumodisch dazu sagen, in diesem Spannungsverhältnis.
Diesem so. Dilemma.
Diesem Dilemma, ja, genau. Da ist ein Ausweg immer zu vorgezeichnet. Der heißt, man muss beim Lohn mehr zulangen. Größere Prozentteile vom Bruttolohn werden konfisziert, um damit die steigenden Gesundheitskosten, wie das immer so schön heißt, zu finanzieren. Auf der anderen Seite gibt es dann so etwas wie bei den Leistungen einen Deckel drauf zu tun. Also Deckelung ist da der einschlägig gebrauchte Fachausdruck. Und das heißt zwar schon auch gewissermaßen eine Obergrenze der Finanzmittel, mit denen die Besserverdienenden und die Pharmaunternehmen abgefunden werden, heißt aber nach der anderen Seite auf alle Fälle, wenn da ein Deckel draufkommt, dann werden entweder Leistungen aus dem Finanzumfang der Kasse rausgetan oder sie werden verschlechtert. Also Beitragserhöhung auf der anderen Seite, ein ewiges Ringen drum, wer bezahlt die Leistungen auf der anderen Seite. Das gehört zu der sozialstaatlich-marktwirtschaftlichen Errungenschaft eines Gesundheitswesens eh und je schon mit dazu.
Ja, wir haben eben über das Dilemma der Kassen gesprochen, in dem die drinstecken, nämlich einerseits, wo kommt das Geld her? Und wenn es wohin geht, schmälert es ja auch wieder ein Einkommen von jemand anders, nämlich das von Ärzten. Schauen wir uns das doch mal an. Der Arzt, für den der Patient ja der Kunde ist und für den Heilen aber auch ein Geschäft ist, die medizinische Heilkunst. Andreas, was willst du da sagen?
Ja, der medizinischen Heilkunst ist in unserer Gesellschaft zumindest eines ganz eigen. Ein Arzt ist einerseits ein Heilkundiger, andererseits ein Geschäftsmann. Das ist ganz eindeutig. Und ihm geht auch das Publikum erstmal nie auf. Seine Kunden, nennen wir sie mal so, Patienten, die Leidenden, bevölkern seine Wartezimmer. Nicht jeder Arzt wird damit Millionär, aber erst einmal geht diesen Berufsstand grundsätzlich im Ganzen betrachtet das nicht aus, was ihm als Kunde zuläuft, weil in dieser Gesellschaft ist es so, wir haben den Gewinn als Maßstab in unserer Wirtschaft. Und der Gewinn als Maßstab, da ist es so, man kann für Geld Arbeitskräfte kaufen. Und wenn man für Geld Arbeitskräfte kauft und die konkurrenzmäßig, leistungsmäßig, betriebswirtschaftlich klug als Unternehmer einsetzt, dann verbraucht man deren Lebenszeit und deren Lebenskraft für den Betriebserfolg. Umgekehrt gesehen von den Damen und Herren, die abhängig beschäftigt sind, wir alle also, die große Mehrheit, die sind im Grunde genommen in der Situation, dass sie ihre Gesundheit Stück für Stück zu Markte tragen und gegen ein Stück Geld verkaufen. Arbeit, die da geleistet ist, ist einfach Verschleiß. Und jetzt, um auf den Arzt zu kommen, gucken wir es uns einmal ganz nüchtern von außen an. So wie es ungewöhnlich ist, weil hierzulande macht man sich ja immer Sorgen über die Gehaltsentwicklung und dies und das und jenes dieses Standes. Gucken wir es von außen an, müssen wir sagen, der Grund und Zweck dieses ganzen Standes liegt darin, dass Leute mit Arbeit für Gewinn von anderen verschlissen werden. Und dass der ganze Stand für nichts anderes da ist, als mit Reparaturarbeiten auf diesem Feld. Die allermeisten Krankheitsursachen sind gesellschaftlich, marktwirtschaftlich bedingt in der Zwischenzeit. Sie kommen aus der Arbeitswelt, aus der Umwelt, die vergiftet wird durch die kapitalistisch angewandte Arbeit, durch den Stress, den man sich auch noch in anderen Sphären macht. Und dies alles führt dazu, dass Ärzte immer gebraucht werden und gleichzeitig von dieser ganzen Sache überhaupt keine Ahnung haben brauchen. Das ist verblüffend.
Sie schauen sich dennoch aber Krankheitsursachen an und versuchen die zu bekämpfen.
Ja, aber sicher. Weißt du, es ist so, Ärzten mal im Ernst vorzuhalten, sie haben keine Ahnung, stößt ja sofort auf großen Widerspruch. Es sind studierte Leute. Sie haben das höchste Ansehen in der Gesellschaft. Sie tragen weiße Kittel und gelten als beste Partie bei Schwiegermüttern.
Und kriegen Fernsehsendungen spendiert.
Diese Leute haben tatsächlich sehr viel und sehr gründlich studieren müssen. Sie müssen aber überhaupt nichts wissen darüber, woher eigentlich der ständige Bedarf nach Gesundheit kommt. Für sie ist es so, sie fragen nicht danach, woher kommt das, sondern sie fragen, wo tut's uns denn weh? Ne, meistens uns. Naja, das ist so deren Redeweise. Wo tut es weh? Und das ist gesellschaftlich auch so eingerichtet. Die Medizin in unseren Breiten ist so eingerichtet, dass sie sich ganz borniert. Nur um den Körper und die beschädigten Organe kümmert. Sie braucht sich nur darum kümmern, warum dieser Körper immer weiter geschädigt wird. Warum dieser Körper überhaupt in einem solchen Zustand bei Ihnen ankommt, das ist Ihnen gleich, den Ärzten. Die Dame aus dem Bad Homburger Golfclub, die sich ein Reißen im Arm geholt hat, ist genauso ein Fall für den Orthopäden wie die Dame an der Kasse vom Aldi, die Tag für Tag 8 bis 10 Stunden Waren über den Scanner wuchtet. Auch eine Frage von Weichteilerkrankung. Für ihn ist das gerade die Frage, welche Pille passt dazu?
Ja, oder HL oder Tengelmann oder sonst wie. Und dennoch die Frage, wie ist eine Medizin geschaffen, die du dir wünschst, wenn die nicht, die eben nicht so vorgeht und sagt, ja, was würdest du dir von der Medizin wünschen, wenn sie...
Ich kann mir schlecht von der Medizin wünschen, sie soll auf, also dem Onkel Doktor, er soll auf seinen breiten Arzneiblock draufschreiben, Abschaffung der Krankheitsursachen durch Gewinn- und Profitproduktion in unserer Gesellschaft. Selbst wenn er es unterschreibt und mit einem Stempel versieht, weiß ich nicht, wo ich es einreichen soll. Aber ich könnte doch mal von Ärzten wie von Patienten erwarten, dass sie sich einen Grund überlegen. Warum ist es eigentlich so, dass ich ständig nicht gesünder, sondern krank werde? Warum ist es so bei dem ganzen Publikum, das sich um Gesundheitsversorgung kümmert, dass wir ständig die Leute immer wieder sehen? Es liegt doch daran, dass Krankheitsursachen im strengen Sinne, die in unserer Gesellschaft im Stress, im Arbeitsstress und Verschleiß für Gewinn liegen, dass die zusätzlichen Belastungen überhaupt von niemanden als gesellschaftlich geschaffene Belastungen angesehen werden, sondern völlig verrückt, sie werden angesehen wie Natur. Ausgerechnet da, wo die Natur nun gar nicht herrscht, da wo gesellschaftliche Zwecke durch Gesetze, durch Geldmacht und so weiter gesetzt werden. Da verhält man sich dazu, als sei es etwas Unumstößliches, von Natur Gegebenes. Und das halte ich für ganz verkehrt. Und dann bezieht man sich auf die kleine eigene Natur, die davon geschädigt wird und tut so, als ob mit ein paar Pillen, mit einigen Eingriffen, Spritzen, Bandagierungen und so weiter, das alles auszuhebeln und auszuhalten wäre. Ich glaube, man muss an die Grundlagen gehen. Man muss an die Frage gehen, woher kommen eigentlich die Schädigungen, die die Gesundheit so verschleißen. Dann hätte man einen Zugang auch zu der Frage, warum und wie könnte es anders gehen. Das geht allerdings sehr in die Systemfrage, wie man so schön sagt, hinein. Das ist die Systemfrage. Da kann man sich dann nicht mit der Frage beschäftigen, sind die richtigen Pillen am richtigen Ort zum richtigen Preis verschrieben worden. Das verfehlt diese große, nämlich Ursachenbetrachtung.
Okay, nehmen wir also zur Kenntnis, dass die Ärzte hier nicht die Ursachen, so wie ihr sie eben beschrieben habt, nämlich die gesellschaftlichen Ursachen für den Gesundheitsverschleiß, für die vielen Krankheiten ins Auge fassen und den ändern wollen, sondern nur die persönlichen Folgen, die bei jedem Einzelnen auftreten. Und dennoch geht dann einer zum Arzt und er bekommt ein Rezept und er bekommt ein paar Ratschläge, was zu tun sei.
Ja, es gibt quasi einen Ersatz. Es gibt einen Ersatz für die Frage, woher kommen eigentlich die Krankheiten? Der Ersatz bei der Frage heißt immer, wie leben Sie? Kein Arzt möchte sich das, was er isst, vorwerfen lassen. Einfach ein Reparaturbetrieb für einen Verschleiß für Gewinn zu sein. Das nicht. Nein, er fragt immer. Anamnese heißt das. Was machen Sie so beruflich, ja, und privat? Und dann kommen immer anstelle der Frage, wie geht das eigentlich, dass immer so viele Leute mit solchen Beschwerden an Herz, Kreislauf, Rücken, sonst wie bei mir reinkommen? Sehr individualisierte Tipps. Der Frank hat gerade sich geräuspert, der wollte da was zu sagen.
Ja, weil du hast die Einleitung ja schon sehr schön gemacht, ne? Also der fragt dann, wie leben Sie? Und ich möchte da schon sagen, Vorsicht, wenn Ärzte ganzheitlich werden. Also nicht, dass nicht noch ein freundlicherer Hausarzt hier und da noch einen guten Tipp hätte. Aber wir sind ja immer noch bei der Frage, welche Ursachen haben eigentlich Krankheiten und welche Umgangsweisen gibt es da zum Beispiel auch von einer ständischen Bornierung aus. Und ich meine, wir kennen das. Wie leben Sie? Naja, dann schildert man's. Und es ist selten so, dass so ein Arzt von seinem Reparaturstandpunkt aus damit völlig zufrieden wäre. Nein, ja, dann Tipps. Hat der Andreas schon angesprochen. Er hat Tipps wie, treten Sie kürzer. Ah ja? Das ist schon komisch, ja. Ist schon so ein bisschen wie die Aufforderung, naja, okay, dann spare ich mir mein Arbeitspensum und verzichte auf die Flocken, die aufs Konto müssen. Also das ist zumindest die Frage, die man sich dann stellen muss. Arbeit nach meinem Bedarf und nach meiner Gesundheit, nicht mehr nach der des Unternehmers. Schwierige Sache. Oder die Luftveränderung, die hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Ja, na klar, ein Haus im Taunus, am Bodensee in der Bretagne, da wird sicherlich niemand Nein sagen. Aber nun sich das eben leisten zu können, diesen Übergang auch hinlegen zu können, sehr fragwürdig, weil das fällt gerade nicht einfach in meine Lebensführung, die ich wirklich in der Hand hätte. Weil das ist das Blöde an der ärztlichen Frage. Der fragt mich nach meinem Leben und behandelt aber alle Umstände, die mein Leben bestimmen, so, als hätte ich sie auch 1A in der Hand.
Kommt also deshalb immer mit so Sachen wie, ja, ihr Privatleben muss sich ändern, sie müssen gesunder leben.
Ja.
Und da ist es aber doch wirklich so, wenn wir alle ein bisschen gesunder leben würden, dann wären wir halt nicht so krank.
Ja, das ist aber nach dem bisher Gesagten schon eher fraglich. Natürlich, ja, die Bewegung tut sie nicht gut. Ja, mag schon sein, sie tut gut. Aber es ist doch immer noch die Frage, kann ich mit dem, wenn ich meinen Waldspaziergang mache, tue ich dann etwas dagegen, dass die Luft verschmutzt wird? Wenn ich mich bewege und joggen gehe, naja, ist dann die Krankheitsursache, die mir am Arbeitsplatz zugemutet wird, als dauerhafte Belastung, ist die denn damit bekämpft? Ist sie damit aus der Welt? Nein, ist sie auch nicht. Und auch wenn ich das Rauchen sein lasse, ja, na klar, meine Bronchien werden es mir in gewisser Hinsicht schon danken. Aber auch da ist wieder, brauche ich nur auf das Frankfurt-Beispiel von vorhin zu verweisen. Eine Luft, die 25-jährig Stahlträger zerfrisst, naja, also gegen die vermag ich damit nichts. Das heißt also, in gewisser Weise ist die Grundlüge an dem Arzt, der von mir in der Privatsphäre die Kompensation der gesellschaftlichen, marktwirtschaftlichen Ursachen verlangt, ist eben die, ich hätte sie in der Hand. Dabei ist der ganze Beweis, den wir bisher geführt haben, nein, ich habe es eben nicht in der Hand, sondern ich bin abhängig mit meinem Interesse von diesem Bereicherungs- und Ausnutzungsinteresse, das die Unternehmer durchführen und das der Staat als sein Programm rechtlich schützt. Es gibt da aber noch die Seite auch, sag ich mal, der Frechheit daran. Die Frechheit dieses Ärztestandpunkts, die möchte ich wie folgt charakterisieren. Diese ganzen Tipps, die mich auffordern, im Privaten die Kompensation zu leisten für das, was mir an Krankheitsursachen zugemutet wird, laufen eigentlich darauf hinaus, dass ich mich nicht verantwortlich genug der Aufgabe widme, Anhängsel von Arbeitshetze und Ausbeutung, nennen wir es mal so böse, um Verschleiß der Unternehmen zu sein. Das heißt, ich soll mich verantwortlicher dem gegenüber zeigen, was an Diensten mir abgefordert wird. Und das wird dann noch ausgedrückt als, das liegt doch in deiner Verantwortung. Und da ist der Übergang quasi von der Grundlüge und Grundideologie zur Grundfrechheit des Ärztestandpunkts mit Leben Sie gesünder.
Du sagst Grundlüge, Frechheit. Mich erschreckt eigentlich, wie viele Leute heutzutage sich nur noch um eines drehen, um ihre Gesundheit. Nicht nur diejenigen, die schon, denen gar nichts anderes mehr übrig bleibt, weil sie so krank sind, sondern manch anderer hat es sich ja zu seinem Lebensziel gemacht, fit zu sein. Er geht arbeiten, 18 Stunden, fährt noch mit dem Auto 1-2 Stunden und von der Restzeit sagt er, was mache ich eigentlich? Nein, ich mache mir keinen Gedanken, warum ich so kaputt bin, sondern ich mache mir einen Gedanken, ich streite mich mit meinen Freunden. Was ist besser als Diät? Welchen Sport treibst du? Welcher macht dich fitter? Ich mache mich quasi selber zu einem Objekt des, ich muss fit bleiben und sein. Nur eins ist so offensichtlich, es reicht nie heran. Solange man seine Lebenszeit eigentlich durch Arbeit für andere einsetzt, dann reichen diese Kompensationsbemühungen, ich esse jetzt nur noch fettfrei und du darfst, nie und nimmer an das heran, was einem eigentlich täglich so passiert. Und ob man dann von vielen Traben, weil man denkt, das tut aber nun wirklich gut, sich noch zusätzlich etwas holt, ob man das Richtige weglässt, weil man ja gar nicht den Cocktail der Vergiftung analysieren kann, das ist sehr fraglich. Also da wäre ich schon der Auffassung, die Leute sollten sich lieber mal einen Gedanken über den Grund ihres ganzen gesellschaftlichen Zustands, ihres Arbeitslebens, das Leben ist Arbeit, ne? Und ihres Gesundheitszustands machen. Ich möchte aber nochmal auf den Doktor zurückkommen. Unsere Ärzte, jetzt ganz ohne Polemik, einfach auf das, was sie vorfinden, bezogen, sind je länger sie ihre Patienten behandeln, damit beschäftigt, dass sie Dauerkranke vor sich haben. Ganz selten gelingt es ihnen, weil doch die Gründe gar nicht angetastet werden, warum die Leute nicht gesünder werden, einen wirklich zu heilen. Sondern es wird gelindert, es wird eingedämmt. Manchmal geht es nur noch um die Frage, merkt man noch die Symptome? Kann man die Symptome unterdrücken? Und werfen wir doch mal alle einen kurzen Blick in die Schachtel und den Badezimmerschrank, wo unsere Arzneimittel drin sind, dann ist es erschreckend. Da steht Schmerzmittel, da stehen Schlafmittel. Da hat manch einer auch schon das Mittelchen, um sich selber geistig auch in die richtige Verfassung zu bringen. Psychopharmaka ist ein großer Bereich des Verkaufs. Da gibt es Beta-Blocker für die Erregbarkeit des Herzens, sodass es den Stress aushält. Da gibt es
Antirheumamittel,
Antirheumatika, damit auch die Weichteile richtig mit den Entzündungen zurechtkommen und. All dies findet man und manchmal auch schon Arzneimittel für Kinder, damit sie nicht so aufgeregt und so zabbelig sind, damit es in der Schule vorangeht. All dies steht in der Hausapotheke und ist eigentlich ein Armutszeichen für diese Gesellschaft. Sie muss sich chemisch einstellen, um das, was ihr zugemutet wird, auszuhalten. Und das spricht nicht für sie. Und
Doping halt.
Doping, ja. Im Grunde genommen ist unsere ganze Gesellschaft nur unter Doping in der Lage, den Kapitalismus auszuhalten.
Und bei Radfahrern,
Radfahrern lassen wir uns den nicht bieten. Bei Radfahrern ist das ja auch was ganz anderes.
Aushalten tut sie es dann aber auch nur bis ungefähr zum Rentenalter. Danach.
Wer überhaupt das Rentenalter erreicht, ne? Guck dir heutzutage mal die Statistiken an. Wer heutzutage gesund ins Rentenalter geht, ja, der, das ist, wenn es einer unter 1000 ist. Es gibt Statistiken der Gesundheitskassen und Rentenversicherer, dass wer mit 45 noch als gesund einzustufen ist, sich zu einer 1%-Gruppe zählen kann. Ja, darum gibt es so viele, die dann eben schon vorzeitig ausscheiden und dann ja auch ganz schön bös dastehen, weil das Geld eines Frührentners, das reicht nicht weit.
So, den Ärzten gehen also die Patienten nicht aus, die haben volle Wartezimmer und so unglücklich darüber sind sie doch eigentlich nicht oder zumindest nicht nur, denn irgendwie ist das für die ja auch eine Einnahmequelle.
Ja, also diejenigen von den im ärztlichen Bereich Beschäftigten, die vorhin bei den Ausführungen Ärzte sind reich gezuckt haben und an ihr eigenes Konto gedacht haben und gemeint haben, so doll steht's nicht mehr und manche machen auch schon zu und es wird ja immer weniger. Die alle sind eigentlich ein Beweis dafür, dass krank zu sein und zum Arzt zu müssen in anderer Hinsicht, nämlich von ärztlicher Sicht, immerhin viel Umsatz, viel Gewinn verspricht. Und mit dem Patienten geht der Arzt schon so um. Er gibt ihm etwas zur Heilung oder zur Linderung oder sonst wie. Aber wie muss denn ein Betriebswirtschaftler, der Arzt doch auch ist, immer kalkulieren? Das merkt jeder an den Ärzten, wo er schon sitzt, über volle Wartezimmer und dann zack, zack, entweder schnelle Abfertigung. Also, Erhöhung der Patientenmenge pro Stunde. Ne? Kabinen, guten Tag, was haben Sie? Zack, Standardrezept durch, raus, zack. So kann man einerseits pro Patient den Umsatz etwas steigern. Und andererseits natürlich aber auch, wenn der Doktor investiert hat in teure Apparate, da muss auch jeder ran. Ich will nicht behaupten, das wäre ins Horn unserer Gesundheitspolitiker gestoßen, die Leute würden alle für krank erklärt. Nein, krank sind sie schon, aber vom Doktorstandpunkt aus ist es selbstverständlich schon, ein bisschen Apparatemedizin erhöht den Preis pro Patient, den er abrechnen kann. Und das alles mit Sprechstundenhilfen, die tatsächlich dann am unteren Ende dessen, was man so verdienen kann, in unserer Gehaltshierarchie abgespeist werden.
Wenn jetzt also Ärzte ständig am Rechnen sind und Sie sind ständig am Rechnen, was geben Sie wofür aus und wie nehmen Sie es wiederum ein? Leidet da nicht sozusagen der staatliche Zweck des Gesundheitswesens, nämlich irgendwie die Gesundheit des Patienten?
Ich weiß nicht, ob die Gesundheit des Patienten eigentlich der staatliche Zweck ist, weil unsere Gesundheitspolitiker denken immer in der Kategorie der Volksgesundheit. Jeder Einzelfall wird immer nur benannt, um zu sagen, na, das geht doch um die Volksgesundheit. Die Ärzte, die geschworen haben, ich diene nur dem Wohl des Menschen, hippokratischer Eid, nur dem Einzelnen und seinem Wohl verpflichtet, die gucken nicht auf die Gründe. Es geht ihnen nicht um die Gründe in dieser Gesellschaft, wo eigentlich der Ärger und die Gesundheitsschäden herkommen. Und das ist in dieser Gesellschaft auch ganz folgerichtig. Die Ignoranz gegenüber den gesellschaftlichen Gründen gehört dazu. Die Patienten tun immer so wie, Herr Doktor, machen Sie mich wieder gesund. So ungefähr, als könnten alle Schäden, die sie im Arbeitsleben sich anhäufen, mit einem Pillencocktail gerade wieder weggemacht werden. Der Doktor selber legt sich ein dickes Fell zu. Das gehört dazu. Ne? Die Ärztewitze, ein gewisser Zynismus und andererseits ein saugutes Gewissen. Er hat alles getan. Er hat tatsächlich nach dem Stand seines Arzneimittelkatalogs die Pillen gegeben, die zu dieser Krankheit passen. Und dann immer mehr gesteigert nach den Regeln der Kunst, wenn die Krankheit immer chronischer wird.
Dementsprechend gibt es dann auch die unterschiedlichen Ärzte, nämlich der Hausarzt, der krank schreibt, wenn jemand arbeitsunfähig ist.
Lass mich da gerade noch einhaken. Es ist bei der Arbeitsunfähigkeit, da merkt man unmittelbar, welche Funktion Ärzte ausüben, ohne recht darüber nachdenken zu müssen. Die sagen, sie sind krank, aber sind sie auch arbeitsunfähig? Und jeder Arbeitgeber sagt, der hat einen krank geschrieben, der hat es nur am Fuß, der könnte für mich noch was mit den Händen machen. Darin merkt man den Zynismus dieser Gesellschaft. Es geht darum, arbeitsfähig zu machen, damit man für andere arbeitet. Und das ist das Prinzip dieser ganzen Sache. Und darum gibt es auch noch andere Ärzte. Darum gibt es Vertrauensärzte, zu denen man einbestellt wird und die das viel ernster, schärfer und im Auftrag der Krankenkasse überprüfen. Darum gibt es Betriebsärzte, die sehr genau wissen, welche Arbeitsplätze sehr schnell die Leute verschleißen und dann manchmal darauf achten, dass schon vorher umgesetzt wird. Und es gibt die Briefkastenonkels in den Zeitungen, die dann immer sagen, essen Sie doch was.
Wieder bei gesünder Leben.
Essen Sie doch was und halten Sie sich ein bisschen fit. Und die dann quasi den Zynismus dieser Gesellschaft wie eine Dienstleistung darbringen, als wäre der Standpunkt, wir in dieser Gesellschaft machen euch für Gewinn krank, aber haltet euch an euch selber, als ob dieser Zynismus mit einigen Fruchtcocktails dann auszugleichen wäre.
Ja, so gehen also Ärzte hier mit den Menschen um. Sie sind ja auch irgendwie dann doch auch arm dran, weil sie natürlich an den Krankenkassen hängen, die immer weniger Geld zur Verfügung hat. Daraufhin hat ja der Staat und die Regierung Schröder auch sich ein ganz großes Programm vorgenommen, nämlich das Umwälzen des Gesundheitssystems. Ein Grund war dafür die großen Löcher in den Krankenkassen, die Defizite. Gesundheitsreform. Was hat sich der Staat da vorgenommen?
Ja, also was da dann umgeschmissen werden soll, das sollte man sich nochmal vergegenwärtigen. Also ich erinnere an das Zwischenergebnis, was wir vorhin hatten bei der Besprechung des Gesundheitswesens. Das geht folgendermaßen. Die schlechter Verdienenden des Ladens werden vom Staat zwangsverpflichtet, Zwangsbeiträge an die Krankenkasse abzuführen. Darin teilen sich dann die aktuell Kranken, worin die Wohltat besteht, in die die aktuell Kranken sich die Krankenkassenbeiträge teilen müssen. Das geht ja aus den drei großen Bereichen hervor, die die Krankenkasse bis jetzt jedenfalls damit bezahlt hat. Die drei Bereiche sind A, das Krankengeld, B, Therapiekosten und C, das Sterbegeld. Alle drei Bereiche sind für sich genommen nochmal ziemlich aufschlussreich über den Grund für diese spezielle Einrichtung marktwirtschaftliches Gesundheitswesen, Masche des Sozialstaats. Denn wenn die Kasse Krankengeld zahlt, nachdem diese 6 Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle abgelaufen sind, und das wird bei chronischen Leuten sehr schnell erreicht sein, diese 6 Wochen Frist, dann ist das halt die Antwort darauf, dass ein Kranker, der leidet nicht bloß unter der Krankheit, die er sich halt dummerweise zugezogen hat. Das wäre ja auch schon genug, dass er darunter leidet. Sondern der hat ja noch ein ganz anderes Problem, nämlich er kann seine Gesundheit nicht weiter verkaufen, hat deswegen keinen Lebensunterhalt. Und da tritt jetzt so recht und schlecht die Krankenkasse ein und hält ihn, recht und schlecht eben, über Wasser. Zweitens die Therapiekosten. Also vorhin kam ja raus bei der Durchsicht der Leistungen moderner Ärzte, es ist ja eigentlich mehr schon ein Glücksfall, wenn tatsächlich eine Reparatur eines Gesundheitsschadens stattfindet. Die größte Leistung moderner Ärzte besteht darin, dass sie Aushaltehilfen verabreichen für den Stress der Arbeitswelt, für die Anforderungen der Arbeitswelt. Dafür wird bezahlt und dafür wird dosiert bezahlt im Sinne von, tja, was lohnt sich da noch in Sachen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit? Drittens schließlich das Sterbegeld. Das wird jetzt zwar wohl ein Opfer der Gesundheitsreform werden, bislang ist es aber ausbezahlt worden. Und das ist auf seine Art und Weise halt immer noch eine Schönheit. Es macht nämlich sehr drastisch darauf aufmerksam, was da finanziert wird, sind einfach alles arme Leute. Die können sich am Ende ihres Lebens noch nicht mal die Finanzierung von einem Leichenbegängnis leisten. So, das ist die Seite von der Gesundheit. Gesundheitsverbrauch ist ein Großfaktor in der Marktwirtschaft. Ihre Finanzierung wird durch Umverteilung von Lohnbestandteilen dieser Sorte Menschheit erreicht. Und das wiederum, war vorhin das Zwischenergebnis, steht im Verhältnis dazu, dass die Anbieter von Waren und Dienstleistungen auf dem Gesundheitssektor mehr auf der anderen Seite der marktwirtschaftlichen, gesellschaftlichen Scheidelinie, Trennlinie stehen, besser verdienende sind oder gleich marktwirtschaftliche Unternehmen, die mit Pharmaprodukten ihren Profit machen. So, das war die Rückerinnerung. Auf diese Situation trifft jetzt seit geraumer Zeit ein Zustand, der wird bei uns benamst als Wachstumsschwäche. Könnte man sehr viel dazu erzählen, muss ich mir jetzt verkneifen, sondern bloß darauf hinweisen. Wenn die Kapitalisten mit ihren Geschäften erlahmen, dann hat das viele und schädliche Rückwirkungen auf den gesamtgesellschaftlichen Lohn, den sie für die Lohnarbeiter übrig haben. Und das wiederum hat drastische Auswirkungen auf das Kassenwesen. Es ist ja sonnenklar, einerseits diejenigen, die weiter beschäftigt werden, die kriegen von ihren Arbeitgebern weniger. Da wird überhaupt kein Geheimnis draus gemacht, ganz im Gegenteil. Das ist der propagandistische Schlager der neuzeitlichen Reklame für die Marktwirtschaft. Wegen Wachstumsschwäche müssen die Lohnabhängigen mit weniger abgespeist werden. Zum anderen hat die Konkurrenz der Betriebe dazu geführt, dass jede Menge Leute ausgestellt worden sind. Und wenn dann jetzt noch dieser marktwirtschaftliche Zustand namens Wachstumsschwäche dazukommt, dann werden noch viel mehr ausgestellt. Mit anderen Worten, was für die Krankenkasse an Lohnbestandteilen hereinkommt, was da requirierbar ist, da tut sich eine immer größere Lücke auf zu dem, was damit alles von der Bedarfsseite her finanziert werden soll, und auch eine Lücke dahin, dass die Besserverdienenden und die einschlägigen Unternehmer damit ja ihre Geschäftsmittel versilbert haben wollen. Dieser Zustand, und der hat jetzt mit Natur und Bazillen und so Zeug einfach nichts mehr zu tun, sondern ist rein marktwirtschaftlich und sozialstaatlich hausgemacht. Dieser Zustand ist die Grundlage davon, dass unsere Gesundheitspolitiker mittlerweile sogar quasi als große Koalition daran gehen, eine durchgreifende, wie sie selber sagen, durchgreifende Reform des Gesundheitswesens hinzulegen. Tja, was können deren Eckpunkte sein? Wenn das Problem so beschaffen ist, wie ich es gerade gesagt habe, dann bietet sich für seine finanzielle Behebung, zwei Möglichkeiten gibt es dafür im Prinzip. Das eine ist, man soll Verbilligung des Gesundheitswesens mal in dem Sinne angehen, dass man die Tarife von Ärzten, Apotheken oder Pharmaindustriellen mal drastisch kürzt. Das kommt nicht in Frage. Das wäre ein glasklarer Verstoß gegen Marktwirtschaft. Wenn da allen Ernstes Leute, die aus Geld mehr Geld zu machen imstande sind, wenn die bloß wegen Finanzierungsschwierigkeiten des Gesundheitswesens in die Mangel genommen würden, das kommt schon gleich nicht in Frage. Naja gut, dann bleibt auf der anderen Seite wieder die Erhöhung des Beitragssatzes. Da ist der Staat ja einerseits frei, das kann er durch einen Akt seiner Gesetzgebung anordnen. Tja, neuerdings ist freilich auch dieser Ausweg, der sonst immerzu zu Gebote steht und der ja auch jetzt noch wieder ergriffen wird, die Beiträge der Versicherten zu erhöhen, der ist ein bisschen in Verruf gekommen. Und zwar schon wieder, weil man den Unternehmern, wohlgemerkt den Unternehmern, den Arbeitgebern, so etwas nicht zumuten darf.
Ganz kurz, du hast eben gesagt, ich fasse es mal kurz zusammen, Grund für das Loch in der Kasse, für das Problem, das der Staat hat, ist die Rentabilität oder das Profitmachen in dieser Gesellschaft. Zwei Möglichkeiten, wie er dem begegnen könnte, nämlich er könnte einerseits wieder die Gewinne von den Ärzten in der Pharmaindustrie könnte er kürzen, oder er könnte die Beiträge erhöhen. Beides, hast du gesagt, beide Wege geht er im Augenblick nicht.
Ja, den zweiteren Weg der Erhöhung von Beiträgen, den geht er schon, aber quasi einerseits nur notgedrungen und andererseits ist es ja das erklärte Ziel der jetzigen Gesundheitsreform, an der Ecke Beträge im Belauf von, hört man immer, 25 Milliarden Euro einzusparen. Ne? Und zwar einzig aus dem Grunde, um Arbeitgeber nicht damit zu belasten, denn das sind ja bekanntlich sogenannte Lohnnebenkosten. Na gut, dann ist der Ausweg, der dann größtenteils auch das Strickmuster der jetzigen Gesundheitsreform prägt, der liegt ja auf der Hand. Wenn man die Pharmaindustrie schon nicht verbrellen will, wenn man auch den Bruttolohn wegen der Arbeitgeber nicht darauf setzen will, dann, was bleibt dann übrig? Ja, dann muss man den Nettolohn belasten. Und das ist das Prinzip dieser Gesundheitsreform an mindestens drei Stellen. Den Nettolohn belasten. Die eine Stelle ist, die sowieso schon kontinuierlich eingeführte Steigerung der Selbstbeteiligung wird noch einmal heraufgesetzt. Also was mal angefangen hat mit der Bezeichnung, gewisse Medikamente sind ab jetzt sogenannte Bagatellmedikamente für Bagatellkrankheiten, die muss man sowieso selber blechen. Das wird immerzu aufgestockt. Zweitens ist, man soll den für künftige Versicherung des Krankengeldes, oder genau gesagt, für das Krankengeld soll künftig hin zwangsweise eine Privatversicherung abgeschlossen werden, zu der der Arbeitgeber nichts mehr dazu zu legen braucht, die also ganz auf die Kappe des Arbeitnehmers und seines Nettolohns fällt. Und drittens schließlich, das war ja diese bahnbrechende Idee, die Opposition da noch beigesteuert hat, der Zahnersatz soll ebenfalls privat versichert werden. Da hat man übrigens ein wunderbares Beispiel für den Nutzen von Regierung und Opposition. Erst sagt die Regierung schon, die Typen müssen mehr bezahlen, die Lohnabhängigen. Da kommt die Opposition und sagt, ich weiß da noch was dazu, wo sie noch mehr bezahlen sollen. Da sieht man wieder mal wunderbar, was man in der Demokratie als Minderverdienender von Regierung und Opposition hat. Das ist das Prinzip dieser Gesundheitsreform. Dazu habe ich jetzt nur noch eine letzte Bemerkung als Fazit. Wenn die Leute immer mehr belastet werden mit ihrem Lebensunterhalt, dann muss man sich allmählich schon mal den Gedanken machen, die abhängig Beschäftigten, wie die so schön heißen, die Lohnabhängigen, die müssen nicht bloß ihre Gesundheit für den Wirtschaftsstandort Deutschland verbrauchen lassen, sondern jetzt für die Sanierung der Gesundheitskassen zur Kapitalentlastung müssen sie mit ihrem Geld und mit ihrer Gesundheit nochmal draufzahlen. Also komme ich schon allmählich ein bisschen zu dem Befund, Leute, es führt allmählich keinen Weg mehr dran vorbei. Wer wirklich was für seine Gesundheit tun will, der muss sich schon mal mit diesem System und seiner Niedertracht anlegen. Wenn er das nicht tut, dann habe ich so allmählich das Gefühl, die Risiken und Nebenwirkungen dieses Systems, die nehmen allmählich überhand.
Vielen Dank, Heinz, für das fast ein Schlusswort. Aber die Frage gerade an alle gestellt, was würdet ihr Leute sagen, die mit dem Gesundheitssystem unzufrieden sind? Was ratet ihr denen? Arzt wechseln?
Nicht Andreas. Arzt wechseln, sondern sich darum kümmern, woher kommt der ganze Mist? Und sich mal ein paar Gedanken dazu machen, dann kann man auch tatsächlich etwas für sich und seine Lebenszeit und seine Gesundheit unternehmen, allerdings gegen dieses System.
Ja, da gibt es ja nicht viel hinzuzufügen. Also Müsli ist es nicht und auch vom Beipackzettel können wir uns nicht viel erwarten. Insofern eine Kritik und die praktischen Konsequenzen, wie sie hier heute stattgefunden haben, das ist wohl Dienst an der Gesundheit.